Zuletzt hat man, oder das erste Mal hat man zum Beispiel von dem KI-System Lavender gehört, das Israel benutzt, um Hamas-Kämpfer im Gazastreifen aufzuspüren. Was macht denn diese KI Lavender eigentlich genau? Also was ist ihr Ziel?
Also das ist natürlich nicht das erste Mal, dass man davon von KI gehört hat und auch KI in militärischen Anwendungen. Das ganze Technologiefeld ist ja von Anfang an militärisch geprägt. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt darum geht, Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Es geht dabei darum, Ziele zu identifizieren, die anschließend angegriffen werden können. Und nach dem, was man weiß, was ja vor allem auf Artikeln von Jubal Abraham basiert und auch im Guardian, wird dieses System genutzt, um aus den Massendaten der Überwachung der palästinensischen Bevölkerung, also von etwa 2 Millionen Menschen, Personen oder Ziele zu identifizieren, die mutmaßlich Hamas-Angehörige sein könnten. Und das seien dann etwa 30.000 bis 35.000 Ziele, die so identifiziert wurden. Und die Angaben auch aus dem israelischen Militär dazu waren halt, dass es vorher ein Jahr gedauert hätte, um 50 bis 100 solche Ziele zu identifizieren und durch diese KI-Software eben möglich war, innerhalb von Tagen tausende Ziele zu definieren. Also gerade in den ersten Wochen und Monaten des israelischen Luftkriegs gegen den Gazastreifen, der hätte so gar nicht geführt werden können, wenn nicht in diesem Ausmaß Ziele identifiziert worden wären. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Israel vor dem schrecklichen Massaker schon ein paar hundert Ziele hatte, aber es hat halt auch mehrere hundert neue Ziele jeden Tag identifiziert, und wenn dann schon tausende Ziele angegriffen wurde, jeden Tag noch hundert neue zu produzieren, also da ist wirklich von so einem Begriff der Produktivität die Rede, das wäre ohne solche Systeme gar nicht möglich gewesen.
Was definiert denn ein Ziel? Kann man das sagen?
Also es geht da im Fall von Lavender, es gibt auch noch andere mutmaßliche KI-Systeme, auf die die israelische Armee zurückgreift. Es sind viele verschiedene. Also zuvor war ja von Gospel oder Hapsora die Rede, wo es primär um Gebäude geht. Bei Lavender geht es sozusagen um digitale Persönlichkeiten. Also mutmaßliche Personen, die aufgrund ihres Kommunikationsverhaltens, aufgrund von Metadaten als militante Hamas-Anhänger identifiziert werden, mit einer Fehlerquote laut israelischer Armee von ungefähr 10%. Und diese Daten wurden dann wohl, also man muss da immer sehr viele, also auch Unsicherheit, mit viel Unsicherheit umgehen, mehr oder weniger im Copy- und Paste-Verfahren wieder in andere Systeme übertragen. Eins davon hat den zynischen Titel Where's Daddy? Und das schlägt dann wiederum Alarm, wenn die betreffende Person den Wohnsitz betritt, mit dem sie assoziiert ist, der dann eben zum Ziel von Luftschlägen werden konnte. Also da waren jeweils noch Personen involviert, die sozusagen diesen Übertrag vom einen System ins andere überwacht haben und auch den Militärschlag, den Luftschlag dann autorisiert haben. Aber da waren Angaben, dass das sozusagen pro Person etwa 20 Sekunden bis eine Minute gewesen wären und im Wesentlichen daraus bestanden hätte, sich Audioaufnahmen anzuhören, die eben auch mit dieser Person identifiziert waren, um zu verifizieren, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt. Und wenn es sich um einen Mann handelt, wurde sozusagen das Ziel im Regelfall bestätigt.
Also du hast gerade gesagt, Fehlerquote 10%. Ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, Fehlerquote bedeutet, dass dann Menschen sterben, die möglicherweise einfach normale Zivilisten waren, oder?
Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben auch die ganze Familie oder alle, die sich da zeitgleich in der Wohnung aufgehalten haben. Also bei diesen KI-generierten Zielen wurde so eine Kollateralquote, die dann auch wieder durch informationstechnische Systeme oder KI geschätzt wurde, von 5 bis 20 Personen als akzeptabel erachtet. Das sind die Berichte. Ich möchte dazu noch sagen, man muss da immer vorsichtig damit umgehen. Es gibt sehr, also auch die israelische Armee, die hat da zwar mit einer Stellungnahme reagiert, aber im Prinzip wird das nicht dementiert. Ich und andere weisen aber darauf hin, dass man davon ausgehen sollte, dass selbst das Personal, also die Whistleblower, die das berichtet haben, die in dieser Zielfindungseinheit der israelischen Streitkräfte beteiligt waren, vielleicht gar nicht so genau durchschauen können, was welches System macht und welches System jetzt wirklich KI-basiert ist. Das finde ich auch eine grundsätzlich wichtige oder interessante Tatsache, dass selbst die Anwenderinnen von KI auch im Krieg manchmal gar nicht durchschauen können und dass da verschiedene IT- und Software-Ebenen, Systeme miteinander interagieren. Und vielleicht ist das, was hier als Lavender verhandelt wird, auch nur sozusagen die Mensch-Maschine-Schnittstelle, an der die Daten verarbeitet werden und die tatsächliche KI, die dann diese Ziele hervorbringt, hat einen anderen Namen und läuft eine Ebene drunter.
Also wenn man von KI-System spricht, muss man sich vergegenwärtigen, dass es sich möglicherweise um einen Verbund handelt und bei diesen Namen steckt möglicherweise der Verbund dahinter, aber vielleicht auch einfach nur eine Art von Schnittstelle für die letztendlichen Benutzer.
Genau, also in ihrem Dementi sozusagen haben die israelischen Streitkräfte gesagt, wir nutzen informationstechnische Systeme zur Entscheidungsunterstützung. Das ist vielleicht letzten Endes die treffendere Aussage, wenn man ins Detail geht. Und was mir eben wichtig ist, wir müssen da mit gewissen Unsicherheiten auch agieren, weil also es gibt ja schon lange dieses Konzept des Fog of War, des Nebel des Krieges. Also im Krieg gibt es auch gewisse Informationen, die unzugänglich sind. Und das Gleiche gilt für Technologie. Und in solchen Fällen haben wir es da mit beidem zu tun. Aber selbst wenn man sozusagen die israelische Darstellung nimmt, läuft es im Prinzip auf was Ähnliches hinaus. Und es hat auch niemand behauptet, dass das nicht Entscheidungsunterstützung wäre sozusagen. Also zumindest in diesem Fall der Luftschläge ist nicht davon auszugehen, dass die voll autonom aus irgendeinem Datenbank-KI-System sozusagen unmittelbar die Luftschläge autorisiert und initiiert werden. Da sitzen noch Menschen dazwischen. Es ist nur die Frage, auf welcher Informationsgrundlage und auch in welcher Stimmung, Gesamtstimmung, Gesamtsituation und mit wie viel Zeit sie wie große Datenmengen wie prüfen und verarbeiten. Wie gesagt, da waren Angaben zwischen 20 und 60 Sekunden.
Also man kann noch nicht davon ausgehen, soweit bekannt, dass es sich um vollumfänglich autonome Tötungskonzepte handelt.
Genau, also so die Killchain oder der Aufklärungswirkungszusammenhang oder wie das militärisch dann immer entmenschlicht bezeichnet wird, da ist noch der Mensch, Man in the Loop, also der Mensch ist noch irgendwo in der Schlaufe. Es gibt auf jeden Fall schon Systeme, gerade im Bereich der Kamikaze-Drohnen, Loitering Ammunition, die grundsätzlich befähigt sind, wenn die mal losgeschossen sind, sozusagen über einem Zielgebiet zu kreisen und wenn sie ein Ziel identifiziert haben, sich da mit ihrer Sprengladung selbst hineinzuwerfen. Also das ist grundsätzlich technisch schon möglich. Es gibt auch Hinweise, dass das in Libyen oder der Ukraine, vielleicht auch in Gaza, womöglich schon zum Einsatz gekommen ist. Da ist aber auch aus militärischer Sicht die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist oder ob da nicht die Gefahren auch aus einer also entmenschlichten militärischen Sicht noch zu hoch sind. Und wie gesagt, wenn dann so eine Kamikaze-Drohne, die da, sagen wir mal, nach Abschuss 20 Minuten über dem Ziel kreisen kann oder über dem Zielgebiet, dann einem Soldaten oder einer Soldatin am Tablet eben so ein Ziel vorschlägt und der muss nur noch sagen, ja, jetzt werf dich da rein, dann ist da noch der Mensch in der Entscheidungsschleife und letzten Endes dürfte das tatsächlich effektiver sein, als wenn sich dann vielleicht am Boden kurzfristig eine ganz andere Situation ergibt und man das Ding gar nicht mehr zurückholen und unter Kontrolle bringen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich trotzdem verschiedene Tendenzen, die dazu führen, dass das früher oder später so passieren wird.
Warum eigentlich ist KI so relevant für heutige Militärführung? Also man hatte ja vorher auch schon im weitesten Sinne KI-Systeme, zum Beispiel ein einfaches Zielsystem ist auch schon in irgendeiner Weise eine Art von künstlicher Intelligenz. Wir sprechen ja aber heute von viel umfänglicheren Systemen, die sehr viel mehr Daten verarbeiten. Was ist das Interessante fürs Militär daran?
Also ich würde sagen, das war auch schon immer so ein bisschen ein Fetisch des Militärs, ne? Und das gilt jetzt vielleicht nicht nur für die Zuspitzung von KI, sondern für Informations- und Kommunikationstechnologie insgesamt. Gerade die Reichweite und Geschwindigkeit von Command and Control, also von Kommunikation zwischen Truppenteilen, zwischen Aufklärung und Wirkung, die hat objektive Vorteile fürs Militärische. Es ist vor allem, also ich persönlich nach einer jetzt auch recht langen Auseinandersetzung mit Militärtechnologie habe das Gefühl, dass es vor allem im Kalten Krieg in den USA so eine Fetischisierung von Daten und informationskommunikationstechnologischer Überlegenheit gab. Auch vor dem Hintergrund, dass man davon ausging, dass man personell dem Gegner, einem potenziellen Gegner unterlegen sein wird und dass man diese Unterlegenheit durch eine Technologie und das heißt in dem Sinne vor allem Informationsverarbeitungsvorsprung zuvorkommen müsste. Aber jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Natürlich hat das Militär die militärische Aufklärung, die ist ein ganz zentraler Teil, also Fernaufklärung, Satelliten, Luftaufklärung und so weiter, hat schon immer sehr viel Daten hervorgebracht, auch die Signal Intelligence, also feindliche Funksprüche oder auch alles, was sonst so im Feindesland kommuniziert wird, hat mehr Daten hervorgebracht, als man menschlich sozusagen auswerten konnte. Und da so zum Beispiel die ganze Kommunikation im Feindesland abzuhören und automatisch auch nur aufgrund von Metadaten auszuwerten, um zu gucken, wo sind hier Machtzentren, gewisse politische Zentren und so weiter, ist eine attraktive Vorstellung und ganz alt, also ein zentrales Element in der Entwicklung von KI ist ja die Bilderkennung, die riesigen Daten, die Satelliten mit immer größerer Auflösung erfassen, dass die einfach schon automatisiert ausgewertet werden und wenn es nur darum geht, erstmal landwirtschaftliche Nutzflächen von Gebäuden zu unterscheiden. Damit hat es ja angefangen, dass man sozusagen Land auch erstmal kartieren konnte, bis hin zu jetzt ein oder schon seit längerem, dass man einzelne Fahrzeuge und Waffensysteme identifizieren kann und dann weitergehend die halt auch über die Zeit identifizieren kann und in welchen Zusammenhängen die miteinander stehen. Das ist natürlich militärisch interessant, aber es gibt auch so eine Ideologie dahinter sozusagen gegen einen zahlenmäßig, also personell zahlenmäßig überlegenen Gegner einen konventionellen Krieg gewinnen zu können, indem man sozusagen die Informationsüberlegenheit gewinnt und ausnutzt. Also ganz kurzer Exkurs, aber die Frage des Feldherrenhügels und des Nebel des Krieges, die wird ja schon seit Jahrhunderten verhandelt. Ne? Das sind beides keine neuen Konzepte. Spielt zum Beispiel hier im Krieg und Frieden von Tolstoi, ne, über den napoleonischen Russland-Feldzug auch eine ganz große Rolle. Wer hat eigentlich zu welchem Zeitpunkt was gewusst und wodurch wurden Schlachten entschieden? Das ist natürlich eine alte Frage.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich eine alte Frage. Wissen ist Macht, ja, das ist auch ein so geflügeltes Wort, das sich im Krieg auf jeden Fall wiederfindet. Aber erstmal klingt das ja gar nicht so verkehrt. Also unter der Maßgabe, dass ein Krieg tatsächlich geführt werden muss, was immer in Frage steht, dann könnte das ja erstmal dazu führen, dass dadurch weniger Menschen unnötigerweise sterben. Auf der anderen Seite hat aber zum Beispiel in einem Artikel, den du mir im Vorfeld geschickt hast, das Forum der Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung gefordert, KI-Systeme als Kriegsverbrechen einzustufen. Wie passt das zusammen?
Ja, also erstens, das FIF-Forum Informatikerinnen, die gendern sich mittlerweile auch. Es geht hier spezifisch um die Nutzung von KI-unterstützten Entscheidungssystemen für sogenannte gezielte Tötungen. Und auch da lässt sich sozusagen im Kleinen in der Geschichte der gezielten Tötungen, die in diesem Papier kurz nacherzählt wird, lässt sich eigentlich nachweisen, dass also die gezielten Tötungen gar nicht gezielt sind, sondern im Grunde viel größere, auch vorwiegend zivil populiert bevölkerte Gebiete überhaupt zum Kriegsgebiet gemacht haben. Also wenn wir uns erinnern, die Geografie, die diese frühen Drohneneinsätze der USA hervorgebracht hat, die hat ja große Teile Afghanistans und auch Teile Pakistans umfasst, wo sozusagen regelmäßig dann irgendwie durch vor allem die CIA Drohnenangriffe stattgefunden haben und oft eben auch zivile Ziele und Hochzeiten und ganze soziale Zusammenhänge ausgelöscht haben, die in gar keinem militärischen Zusammenhang standen. Also das Versprechen, da sozusagen chirurgisch hineinzuwirken, hat sich da und nur ganz gezielt Terroristen auszuschalten, wie auch immer die definiert sind, hat sich da ganz klar widerlegt. Im Gegenteil hat dieses Narrativ der gezielten Tötung und so. Und da sind wir aber auch schon in dem Bereich, wo man fragen kann, wie viel hat das jetzt noch mit künstlicher Intelligenz tatsächlich zu tun, hat sich als falsch erwiesen. Überhaupt die Annahme, außerhalb von einem tatsächlich erklärten Kriegszustand in einem zivilbevölkerten Gebiet sozusagen Luftschläge durchzuführen, also ist erst auf diesen Narrativ entstanden. Ne? Also sowas hat ja zumindest in dieser Summe Anschläge, staatlich gesponserten Terrorismus, hat es ja schon immer mal gegeben, um einzelne Hochwertsziele auszuschalten. Aber dass es sozusagen in Afghanistan und auch Teilen Pakistans irgendwie alle Woche mal 10 bis 200 Opfer gab, das wäre ja ohne zumindest dieses Narrativ nicht entstanden. Darüber hinaus, um jetzt ein aktuelleres und vielleicht allgemeineres Gegenbeispiel zu nehmen, mal ganz abgesehen von Gaza, einen Krieg, der so ohne KI oder diese informationstechnischen Unterstützungssysteme gar nicht so geführt werden könnte. Das wäre einfach sonst ein willkürliches Bombardement gewesen, da 20.000 Ziele innerhalb weniger Wochen in einem dicht besiedelten Gebiet anzugreifen. Ein gutes Beispiel finde ich auch den Ukraine-Krieg, wo sich vor allem in der Zwischenzeit nach der ukrainischen Frühjahr-Sommer gescheiterten Offensive so einen Stellungskrieg entwickelt hatte, wo sehr viele Analysten gesagt haben, es wäre gerade der massive Einsatz von Drohnen und die nutzen eben nicht nur bei der Bilderkennung auf vielen Ebenen auch KI. Es wäre vor allem dieses Zitat, also es ist ein zentraler Begriff, gläserne Gefechtsfeld, das diese Drohnen herstellen, dass es verhindert, dass sozusagen unerkannt Überraschungsangriffe, größere Offensiven innerhalb der festgefahrenen Front gibt und dass sich deswegen so ein verlustreicher Stellungskrieg herausgebildet hat. Also die Vorstellung, dass irgendwann sozusagen die Menschen nur noch gemütlich in der Etappe sitzen, während sich stattdessen Roboter bekriegen, die hat sich jedenfalls empirisch als vielfach falsch erwiesen. Um noch ein Ding zu ergänzen, ganz kurz, es ist ja auch so, dass in vielen Ländern im Grunde Truppen präsent sind, nur um einzelne Drohnenstützpunkte sozusagen aufrechtzuerhalten. Also das darf man auch nicht vergessen, die KI und andere Drohnen und andere autonome Systeme haben eben auch eine begrenzte Reichweite und müssen auch gewartet und gepflegt werden und da müssen neue Bomben dran gehängt werden und so weiter. Das heißt, in manchen Ländern, jetzt für die USA würde das vielleicht für Niger zum Beispiel gelten, im Grunde auch für die Bundeswehr in Mali, waren letzten Endes Truppenkontingente vor Ort und auch gefährdet, weil sie da halt so Hightech ferngesteuerte Kriegsführungsinstrumente warten und sichern und so weiter sollten. Ja.
Wie steht denn eigentlich Deutschland da, wenn es um KI-Systeme im militärischen Bereich geht?
Also Deutschland versucht natürlich am Ball zu bleiben. Die Bundeswehr und vor allem das Heer hat so, ich glaube von 2017 an 18 eine große Initiative gestartet, um sozusagen die Implementierung zum Beispiel in Form von Drohnenschwärmen. Also der Begriff Schwarm ist da auch, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, umstritten, aber sich gegenseitig und selbst koordinierte Drohnen, die dann eben so ein gläsernes Gefechtsfeld aufspannen, vorangeschritten. Da hat es auch ein Pilotprojekt gegeben unter dem Titel eben Erzeugung eines gläsernen Gefechtsfeldes mit dem Software-Riesen Atos und die konkrete Sensor-to-Shooter, also Aufklärung zu Wirkung-Software, kam dann auch von dem israelischen Unternehmen Rafael. Also man geht da schon voran, es gibt immer das Bekenntnis, also auch selbst von der Rüstungsindustrie, vom Militär und von der Politik, dass der Mensch in der Entscheidungsschleife bleiben wird. Das aber zu operationalisieren und sich wirklich konstruktiv in den tatsächlich stattfindenden Diskussionen um eine weltweite Ächtung autonomer Waffensysteme einzubringen, da ist Deutschland nicht wirklich dabei. Sie sind nicht in der ersten Reihe von Forschung und Entwicklung. Sie wollen auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren. Sie betrachten KI als strategische Technologie, der man möglichst wenig Steine in den Weg legen und möglichst viele Subventionen zugänglich machen will. Es werden gezielt Ökosysteme aufgebaut, die, sagen wir mal, diejenigen Strukturen aufbauen sollen, zwischen Wissenschaft, Industrie, Militär und Kapital, in dem Fall oft Risikokapital, die sozusagen besonders produktiv erachtet werden für die Entwicklung von KI und auch Schnittstellen in die militärische Nutzung von KI. Also die Bundeswehr hat den Cyber Innovation Hub aufgebaut. Das ist eine ganz skurrile Veranstaltung, aber also so, da versucht man die verkrusteten militärischen Strukturen mit den hippen Risikokapital-Start-up-Strukturen in Verbindung zu bringen. Das funktioniert leider ganz schön gut. Es gibt die Cyberagentur, die ganz konkret Forschung, also im Auftrag von Innenministerium und Verteidigungsministerium Forschung lenken und initiieren will. Es gibt verschiedenste Initiativen, auch der Bundeswehr, Hochschulen und so weiter. Die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber also man bemüht sich hier massiv eigentlich den schnellen Transfer von Wissenschaft und beflügelt durch Risikokapital in die militärische Anwendung auch voranzubringen. Das ist, also da sind in den letzten 8 Jahren, also gerade seit 2017, massive Strukturen entstanden und auch ganz gezielt aufgebaut worden.
Okay, also von meiner Seite her hätte ich jetzt, glaube ich, alles Wichtige. Wir sind jetzt auch schon bei 28 Minuten ungefähr.
Ui.
Die Zeit verfliegt. Gibt es irgendeinen ganz wichtigen Punkt, den wir vielleicht noch kurz ansprechen sollten?
Also ich würde gern noch ergänzen, dass bei KI im Krieg viel von also Drohnen und Killerroboter und so weiter natürlich naheliegendes auch gesellschaftlich irgendwie also Bild in ein Thema sind, das auf irgendwelche Bilder zugreifen kann aus Science Fiction und so weiter. Aber was wir nicht unterschätzen dürfen, ist die Anwendung von KI beim Krieg im Informationsraum, der auch wirklich ernst genommen wird. Also das ist nicht nur eine Kleinigkeit nebenher. KI kommt auch beim Cyberkrieg, bei der elektronischen Kriegführung. Die sind alle miteinander verwandt. Also sozusagen in einem Rauschen feindliche oder störende Signale zu identifizieren oder zu verstecken. Aber dieses Rauschen ist halt auch der allgemeine Diskurs und da wird hineingewirkt und das wird teilweise auch sehr offen gemacht. Und das, also jetzt im Fall Israel gegen Hamas, wo die Sache natürlich sehr moralisch aufgeladen ist, gibt es NGOs und Unternehmen, auch gerade Start-ups, die ganz offen damit umgehen, dass sie generative KI, also Text- und Bild- und Videoproduktion auch nutzen, um gerade auch Kinder und Jugendliche irgendwie mit der Situation vertraut zu machen, um Zustimmung auch zu den militärischen Kampfhandlungen zu erzeugen und so weiter. Da wird, wie gesagt, recht offen damit umgegangen, aber auch andere Akteure und ich bin mir sehr sicher, auch Akteure aus NATO und Co. nutzen mittlerweile generative KI und andere irgendwie erstmal harmloser erscheinende Formen von KI, weil sie nicht unmittelbar tödlich sind, um in den öffentlichen Diskurs hineinzuwirken und zum Beispiel Quellen oder Medien oder auch Einzelpersonen zu identifizieren, die feindliche Propaganda betreiben und deswegen irgendwie sozusagen gecountert, also auf irgendeiner Weise bekämpft werden müssen. Jetzt nicht in kinetischer, unmittelbar militärischer Form. Das mag uns ja erstmal auch legitim erscheinen, aber wenn die ganze Zeit und zunehmend und auch immer weniger nachvollziehbar gerade in diesem Fall generative KI, also durch KI erzeugte Texte in den Diskurs eingespeist werden sollen und wie es ja Russland und anderen vorgeworfen wird, dann auch Wahlkämpfe und sowas unterminieren sollen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Personen und Strukturen, die eine positive Haltung gegenüber der NATO und entsprechende Texte produzieren. Da verlieren wir auch irgendwann eine Übersicht, wo eigentlich noch die wahre, also Meinungsvielfalt abgebildet ist und wo gezielte Manipulation stattfindet. Wie gesagt, das findet von ukrainischer Seite statt, das findet von israelischer Seite statt, das findet ganz bestimmt von russischer Seite statt, das machen bestimmt noch andere Akteure, aber sowas wirkt auch innenpolitisch und wird auch von NATO und Verbündeten betrieben.